Nische findet man nicht. Die Nische ist da und man hat das Glück, in der Nische irgendwie schon einen Fuß drinnen zu haben, dass man da sieht, dass man sich da weiterentwickeln kann. Aber wenn sich jetzt einem jemand versteift, eine Nische zu suchen, dann würde ich sagen, dann würde er wahrscheinlich Zeit verlieren.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die SWZ trifft. Ich spreche heute mit Robert Blas, dem Gründer und Geschäftsführer von Roto Blas. Mein Name ist Sabina Drescher, ich bin Redakteurin bei der SWZ und ich bin heute zu Gast hier in Kurtatsch. Vielen Dank, Herr Blas, dass Sie sich die Zeit nehmen.
Danke dir fürs Kommen und danke fürs Interview.
Robert Blas ist 1967 geboren, hat die Gewerbeoberschule mit Fachrichtung Maschinenbau besucht und bereits im Sommer während der Oberschule stieg er in die Firma seines Vaters Hans ein, hat dort mitgeholfen und nach der Matura dort gearbeitet. Das war ein Handwerksbetrieb mit Schwerpunkt Elektromechanik. 1991 gründete Robert Blas Roto Blas in Bozen, zunächst als Vertretung von Holzbearbeitungsmaschinen und Elektrowerkzeugen. Er hat sein Unternehmen zu einem internationalen Player aufgezogen und heute reicht das Produktsortiment von Befestigungssystemen und Verbindern bis hin zu Akustiklösungen für Gebäudehüllen. Einen Fuß in die Industrie hat Roto Blas ebenfalls gesetzt. Heute ist Roto Blas ein internationales Unternehmen mit mehr als 600 Mitarbeitenden. 2023 lag der Umsatz bei 136 Millionen Euro. Das ist also ein Schwergewicht der heimischen Wirtschaftsszene und weltweit König in seiner Nische. Herr Blas, wir sprechen heute darüber, wie Sie das geschafft haben, blicken aber auch in die Gegenwart und Zukunft. Heute muss ich mal guten Morgen sagen, denn wir treffen uns heute um 7 Uhr hier in Kurtatsch. Sind Sie immer so früh im Büro?
Ungefähr schon, ja. 7, 7, 7:15 ist der beste Zeitpunkt. Wenig Verkehr und keiner, was im Büro schon vor der Tür steht, kann man sich gut vorbereiten für den Tag.
Haben Sie auch in den Anfängen so früh schon angefangen? Also als Sie 1991 das Unternehmen gegründet haben, waren Sie da auch ein Frühaufsteher?
So genau wüsste ich es jetzt nicht einmal, aber ich bin eher schon immer Frühaufsteher gewesen. Ja. Vielleicht bin ich damals um 7 noch in der Bar gewesen und ein bisschen später dann im Büro, aber ungefähr wird es selbe sein.
Unsere Kunden schlafen anders. Sie schlafen besser, denn sie können sich darauf verlassen, dass wir uns um die Sicherheit ihrer IT kümmern. Systems, Südtirols führender Security-Spezialist, bringt Harmonie in ihre IT. Systems.bz.
Was hat Sie denn damals 1991 eigentlich veranlasst, das Unternehmen zu gründen?
Wie schon gesagt, 1991 dann bei meinem Vater gearbeitet, in der Elektromechanikerwerkstätte. Wir haben Maschinen repariert und Motoren gewickelt. Dadurch habe ich dann ein deutsches Unternehmen kennengelernt, die Maschinen produziert haben. Sind mittlerweile, kann man sagen, aufgehaust, wie man so in Südtirol sagt. Und diese Vertretung konnte ich dann für Südtirol bekommen. Weil Südtirol war außer ihrem Vertrag, die haben einen Vertrag mit den italienischen Importeur gehabt und Südtirol war damals draußen von dem Vertrag, weil durch die Sprache, was die auch konnten und dann habe ich eben die Möglichkeit bekommen, in Südtirol zu starten.
Als exklusiver Vertreter praktisch für diese
genau.
Firma.
Ich habe dann einen Transporter gekauft, Maschinen reingebaut, ein Regal und bin dann von Tischler zu Tischler und von Zimmerer zu Zimmerer gefahren, Maschinen vorführen.
Also war Ihr VW-Transporter Ihr erstes Büro?
Genau.
Und wie viele haben Sie da so abgeklappert im Laufe eines Tages, Monats, Jahres?
Ja, sagen wir, im ersten Jahr habe ich dann ganz Südtirol bearbeitet. Südtirol hat es damals wahrscheinlich 500, 600 oder mehr Tischlereien gegeben und 200 Zimmereien. Und die bin ich dann das erste Jahr alle abgefahren. Ah, Büro, was vielleicht auch interessant war, weil sie sagen, Büro war sicherlich das Auto, aber auch die Telefonzellen, was ich heute keiner mehr vorstellen kann, aber damals hat man noch über Telefonzellen kommuniziert, ein Anrufbeantworter im Büro und mittags dann nach nächsten oder vornächsten in die Telefonzelle, Anrufbeantworter abrufen, schauen, wer angerufen hat und was gebraucht wurde. Das war damals, sagen wir, die Arbeitsmethode, was man heute alles über Telefon und Handy und Computer macht.
Kann man sich gar nicht mehr vorstellen.
Ja, so in kurzer Zeit, so große Veränderungen.
Große Veränderungen hat es auch bei Ihnen im Unternehmen gegeben. In nur 15 Jahren wurden Sie vom Einmannbetrieb zum italienischen Marktführer für Zimmereibedarf. Wie haben Sie das angestellt?
Erste Jahr war ich alleine in Südtirol. Dann nach dem ersten Jahr hat es gut geklappt. Dann habe ich den ersten Mann eingestellt in Südtirol, der dann die östliche Südtiroler Hälfte übernommen hat und ich bin dann mit Finchgau weitergefahren. Nach dem zweiten Jahr haben wir in Südtirol mehr verkauft als der italienische Importeur in Italien Und das war dann der ausschlaggebende Punkt, dass der deutsche Produzent gekommen ist und gesagt hat, oder gefragt hat, ob wir dann die Vertretung auch für Italien übernehmen würden für ihn, weil er da mehr Zukunft sieht mit uns. Und da sind wir dann gestartet eigentlich mit der Organisation von Italien, das dritte Jahr. Da habe ich dann einen zweiten angestellt, der die westliche Südtiroler Hälfte gemacht hat, und ich bin dann eigentlich gestartet nach Italien runter.
Im Vorgespräch haben Sie mir gesagt, das war die größte Mitarbeiterentscheidung von 0 Mitarbeitern auf einen Mitarbeiter, und jetzt haben Sie ja mehr als 600. Wie kommt's?
Das stimmt, sagen wir. Wir stellen heute ja viele Leute alle Jahre ein. Nach außen hin schaut das immer dann cool aus, weil so viele Leute werden angestellt in der Firma und so weiter und so fort. Aber wenn ich zurückdenke, dann ist sicherlich da die Entscheidung nach dem ersten Jahr, jemand einstellen oder nicht einstellen, kann ich mir es leisten, kann ich mir es nicht leisten. Das war sicherlich die größte Entscheidung im Verhältnis zu heute, wo wir jedes Jahr 100 oder über 100 Leute einstellen.
Eine der Mitarbeiterentscheidungen, die den längsten Einfluss hatte, war sicher die, dass Sie Peter Lang eingestellt haben. Können Sie das für unsere Hörerinnen und Hörer kurz erklären?
Peter Lang habe ich schon während der Oberschule gearbeitet, weil er arbeitete bei meinem Vater. Und den habe ich dann nach 2 Jahren meiner Tätigkeit von meinem Vater abgeworben. Und er hat dann die Südtiroler Teil übernommen, wenn ich dann nach Italien gefahren bin. Erst dann nach einigen Jahren ist er auch ins Unternehmen eingestiegen und ist heute sozusagen mein Socio, wie man in Südtirol sagt. Und das ist ein wichtiger Punkt auch in unserer Firma.
Haben Sie sich damals eigentlich bewusst in einer Nische angesiedelt oder haben Sie das zu Beginn gar nicht so als Nische wahrgenommen?
Am Beginn denkt man nicht darüber nach, ist es eine Nische, ist es keine Nische. Am Beginn war das einfach eine gute Möglichkeit für uns, in den Markt einzusteigen. Wir sind da gestartet mit Tischlern und Zimmerleuten, weil der Maschinenproduzent für diese Kategorien produziert hat. Wir haben dann schon nach einigen Jahren gesehen, dass der Schreinereibereich mehr oder weniger schon im Markt gestanden ist. Die Produkte waren schon entwickelt. War schon viel weiter fortgeschritten in die Entwicklung in diesem Bereich als bei den Zimmerleuten. Der Zimmermann hat zu dieser Zeit noch teilweise mit Motorsägen gearbeitet, auf der Baustelle abgebunden. Das Zimmerhandwerk, Zimmererhandwerk hat es gebraucht im ländlichen Bereich, wo Einfamilienhäuser gebaut wurden. In der Stadt hat es überhaupt keinen Zimmermann gegeben, außer vielleicht einmal ein Holzdach von einem älteren Gebäude oder sowas. Und da haben wir dann schon gesehen, dass im Zimmereigewerbe mehr Entwicklung zur Möglichkeit ist und sich der Sektor auch mehr entwickelt und wir da mit dieser Entwicklung eben auch mitspielen können.
Würden Sie sagen, dass es einfacher ist, in der Nische erfolgreich zu sein?
In der Nische hat man mehr Möglichkeiten. Einfach als Kleiner von null zu starten, ist es sicher schwierig, in einen größeren Markt einzusteigen. Da würde ich bestätigen, dass in der Nische leichter ist. Man muss aber trotzdem, Nische ist auch ein Markt, der was noch nicht erkundet worden ist. Man muss auch dafür mehr vielleicht gegen den normalen Trend laufen und sich nicht beeinflussen lassen von dem, was andere machen, und muss einfach neue Wege gehen. Und hat dann die Chance, in der Nische auch größer werden zu können.
Und wie findet man so eine passende Nische?
Ich denke, die Nische findet man nicht. Die Nische ist da und man hat das Glück, in der Nische irgendwie schon einen Fuß oder irgendetwas drinnen zu haben, dass man da sieht, dass man sich da weiterentwickeln kann. Aber wenn sich jetzt einem jemand versteift, eine Nische zu suchen, dann würde ich sagen, dann würde er wahrscheinlich Zeit verlieren.
Wenn man dann in so einer Nische angesiedelt ist, wie eignet man sich das entsprechende Know-how an, um da erfolgreich zu sein?
Das kommt über die Jahre. Wir haben, wie gesagt, wir sind gestartet mit Maschinenverkaufen. Heute verkaufen wir weniger als 5% Maschinen und Werkzeuge. Sozusagen haben wir uns komplett gedreht in dem, was wir machen. Aber durch die Maschinen waren wir beim Zimmermann. Beim Zimmermann haben wir die Nische erkannt, haben zuerst dann Produkte gekauft aus Deutschland und verkauft. Produkte, sagen wir, Verbrauchsmaterialien, Schrauben oder Verbinder. Und dann immer wieder durch problematische Situationen mit Lieferanten haben wir dann eigentlich begonnen, selbst zu produzieren und selbst unsere eigene Marke aufzubauen. Und das ist dann einfach Schritt für Schritt weitergegangen in die Richtung. Und da eignet man sich die Kenntnisse an und baut auch gewisse Abteilungen neu auf. So, wir haben früher logischerweise kein technisches Büro gehabt, heute haben wir ein riesiges technisches Büro, haben dann 2002 den ersten Techniker eingestellt und von dem ist es dann einfach Schritt für Schritt dann weitergegangen.
Ja, und mittlerweile buhlen Sie ja um die weltweite Marktführung. Welcher Entwicklungsschritt war denn der herausforderndste, so rückblickend betrachtet?
Entwicklungsschritte, es gibt jetzt nicht einen Entwicklungsschritt, das ist dann von Jahr zu Jahr gegangen, es muss alles zusammenwachsen. Der wichtigste Schritt sicherlich war 2006, wenn wir ins Ausland gegangen sind, weil nur mit einem, wenn man nur einen Markt wie Italien bearbeitet, hat man nicht die Volumen und hat auch nicht die Kraft, sich dann auf dem Weltmarkt zu behaupten. Wenn man sich auf dem Weltmarkt behaupten will mit Produkten, muss man auch den Weltmarkt in der Hand haben. Das heißt, man muss aus Italien rausgehen und neue Länder aufmachen. 2006 hatten wir dann ungefähr, würde ich sagen, mal Italien gut aufgebaut, gut abgedeckt mit dem Außendienst und so weiter. Die Produkte für Italien haben wir gehabt. Und 2006 sind wir dann mit Spanien gestartet. Das war dann auch wieder so ein großer Schritt. Das erste Land, wo machen wir Spanien, machen wir nicht Spanien. Gehen wir mal hin, keine Sprache gekannt, Sprache aneignen müssen. Auch intern, die Leute haben sich dann in den verschiedenen Abteilungen Sprache aneignen müssen. Und hat dann einige Zeit gedauert, bis das dann gelaufen ist. Aber vom ersten Markt in 2006 sind wir heute mit in über 60 Ländern präsent mit eigenen Leuten. Und der erste Schritt ist immer der schwierigste. Danach geht es leicht, danach kann man sagen, hier sind Jahre gewesen, wo wir 5 Märkte aufgemacht haben. Das war dann eigentlich kein großes Thema mehr, das war dann immer nur eine Wiederholung von dem, was man schon gemacht hat.
Sie haben gesagt, Sie sind in 60 bis 70 Ländern mit eigenen Leuten vertreten und in wie vielen verkaufen Sie?
Wir verkaufen jedes Jahr in über 100 Ländern und wie gesagt, präsent sind wir mit eigenen Leuten in 60 Ländern. Die anderen Länder werden dann von anderen Ländern irgendwie mitbetreut, wo dann weniger los ist. Da fährt halt Außendienst oder Zuständige 2-3 Mal im Jahr hin, Kunden zu besuchen. Nicht jedes Land hat die Potenzialität im Holzbau, eigene Leute darin zu beschäftigen.
Wie viel Prozent macht der Export aus?
Wir machen 65% Export ungefähr.
Und welcher Markt wächst am stärksten?
Wir haben eigentlich im Ausland alle Länder, was gut beim Wachsen sind. Wir haben keine Länder, die konsolidiert sind, würde ich mal jetzt so sagen, außer Italien. Italien ist klarerweise konsolidiert, da können wir jetzt keine großen Sprünge mehr erwarten. Wir wachsen so ein bisschen mit dem Markt und fallen mit dem Markt, wie halt die Wirtschaftslage in Italien ist. Aber im Ausland, würde ich sagen, haben wir in allen Ländern großes Potenzial noch, weil wir die Konsolidierung in keinem Markt erreicht haben.
Gibt es einen neuen Markt, den Sie demnächst erschließen möchten?
Ist jetzt kein großer Plan. Es sind dann wieder immer einzelne Länder, wo man wieder was mehr machen kann. Wir haben letztes Jahr die ganzen mittelasiatischen Länder begonnen mit einem Mann eingestellt, der die betreut. Das wären dann so die ex-persischen Länder, die bis dahin wenig betreut wurden.
Jetzt machen wir es mehr aktiv. Georgien.
Genau. Armenien, Aserbaidschan, Iran und die Länder. Und Afrika ist noch ein bisschen ein weißer Fleck. Wir sind da in Nordafrika präsent, wir sind in Südafrika präsent und haben dann einige Kontakte in verschiedenen mittelafrikanischen Ländern, aber das wird dann auch, kann man auch noch ausbauen.
Welche Rolle spielt denn der weltweite Trend zu mehr Nachhaltigkeit?
Trend zu Nachhaltigkeit spielt uns sicher gut auch in die Hand. Holz ist nachhaltig, wird als nachhaltig empfunden und auch promoviert. Insgesamt würde ich sagen, macht vielleicht mehr aus der Modetrend. Holz ist modern, wenn man heute Architekturzeitungen durchblättert von der ganzen Welt, ob das dann in China ist oder in Australien, in Europa oder in Amerika, ist dann egal. Da hat Holz einen sehr hohen Anteil bekommen in den letzten Jahren. Früher war wenig Holz, heute ist mindestens 30% oder mehr Holz drinnen. Und dieser Trend hilft sicherlich viel.
Also eher das Optische als
optische,
das Nachhaltige?
Ja, optische und auch die Entwicklung, die im Holzsektor gemacht wurden. Früher hat man mit Massivholz gearbeitet, dann hat es Leimbinder gegeben. Die Leimbinder werden immer länger, immer größer, immer stärker. Dann kann man immer größere Hallen damit bauen. Es gibt die neuen Vollholzwände, die sehr stark zugenommen haben in den letzten 10 Jahren. Mit denen werden heute schon Holzbauten gemacht. Mit 18 Stockwerken sind jetzt die höchsten Gebäude, die nur mit Holz gebaut wurden. Und da braucht es dann ziemlich viel Technik dahinter, ist dann ganz was anderes als ein Einfamilienhaus aufzustellen.
Klar, Ihr Unternehmen ist ja konstant gewachsen über die Jahrzehnte. Sie haben jetzt auch einige Schritte schon genannt, die da entscheidend waren. Was denken Sie, war der ausschlaggebend, dass das gelungen ist?
Ja, Wachstum, wie gesagt, einmal immer vorausschauen, neue Wege gehen, sicherlich nicht das machen, was andere machen, auch wenn andere erfolgreich dabei sind. Aber wir sind dann eigentlich immer unseren eigenen Weg gegangen, sind heute ein Betrieb, wo man sagen kann, es gibt keinen zweiten Betrieb, der was so aufgestellt ist, wie wir aufgestellt sind. Es gibt viele Betriebe, die was anders aufgestellt sind und Konkurrenten sind von uns im Sektor, aber sagen wir, unsere Konstellation, wie wir sie haben, dass wir alles hier selber entwickeln, produzieren, lagern, den Vertrieb weltweit selber direkt haben. In dieser Konstellation haben wir eigentlich niemanden, der was es auf dem selben Weg macht, wie wir es machen.
Und welche Rolle spielen Investitionen, würden Sie sagen?
Investitionen sind ausschlaggebend. Wenn man nicht investiert, dann bleibt man da, wo man ist. Kann auch in Ordnung sein, kommt aufs Gebiet davon, kommt auf den Sektor davon, kommt auf den Charakter davon. Ich sage immer, besser ist, wenn sich jemand wohlfühlt, in einem 10-Mann-Betrieb lokal zu arbeiten, dann soll er das auch machen, weil es hat keinen Sinn, wenn er dann was anderes macht. Und ansonsten, wenn man weitergeht, muss man investieren auf 360 Grad, sagen wir, Produkt, Marktentwicklung, neue Länder, neue Leute. Jede Abteilung muss sich weiterentwickeln. Nur dadurch, dass wir in vielen Ländern sind, haben wir Personalabteilung, die beschäftigt sich mit Personalproblemen und Personaleigenschaften in 60 Ländern. Wir wissen, wie es mit Personal in Italien ist. Ist das schon ein ziemlich komplexes Thema. Aber wenn man sich dann mit 60 Ländern beschäftigen muss, dann weiß man, wie das dann ablaufen muss. Alle Abteilungen bei uns müssen mal mindestens 5 Sprachen abdecken, damit wir die Länder alle betreuen können. Und ja, so geht's weiter. Marketingabteilung, wir machen Marketingpläne für 60 Länder, von hier koordiniert und dann klarerweise eben in den Ländern ausgeführt. Koordiniert und kontrolliert ist auch ein ziemlicher Brocken. Produktentwicklung, Zertifizierungen für USA, Zertifizierung für Europa, dann für Australien, da kommt dann schon was zusammen.
Und Sie haben den Überblick über das alles?
Ich muss nicht immer den Überblick über alles haben, aber so im Großen und Ganzen würde ich sagen schon. Und die Details werden dann in Abteilungen abgearbeitet und ausgearbeitet.
Ich möchte jetzt für den nächsten großen Block ein bisschen auf Sie schauen, auf Sie als Unternehmer. Welche Eigenschaften haben Ihnen denn dabei geholfen, ein erfolgreicher Unternehmer zu werden?
Grundsätzliche Eigenschaften ist immer die Neugier, immer was Neues machen zu wollen. Ist der Punkt auch, dass man eigene Wege geht, dass man nicht das machen will, was andere machen, auch wenn die in der erfolgreich sind, kommt immer wieder vom Verkauf rein, ja, wir brauchen das, weil der Konkurrenz hat das und die verkaufen das gut und so weiter. Aber wenn es dann in unser Konzept nicht reinpasst, dann machen wir das einfach nicht, weil es hat keinen Sinn, in anderen nachzulaufen, die das schon gut machen und dann der Zweite sein. Ist immer besser vorn dran sein und die Sachen als Erster machen und garantieren, dass die anderen dir nachlaufen, als umgekehrt. Dann klarerweise, ich spreche auch oft mit Unternehmern, die haben vielleicht 10, 20, 30 Leute und sagen, wie machst du das mit so vielen Leuten? Und da sage ich immer, jeder muss, wie gesagt, selbst wissen, was er machen will in seinem Leben, wo er sich wohlfühlt. Und wenn sich jemand nicht wohlfühlt mit Personalverwaltung oder solchen Sachen, dann würde ich sagen, muss jeder bleiben, wo er sich wohlfühlt. Das sind dann Sachen, was man nicht leicht lernt. Viele gehen dann Kurse machen und eben Berater, aber das bringt von mir aus, so wie ich sehe, zumindest einmal wenig, weil bestimmte Sachen müssen einem einfach gegeben sein und dann hat man als Glück, das so zu haben oder anders zu haben. Und dann würde ich auch sagen, ein kleiner Unternehmer muss nicht weniger glücklich sein als ein großer Unternehmer, deshalb soll jeder seinen Weg gehen. Und wichtig ist auch, dass man abschalten kann. So, wenn ich abends vom Büro rausgehe, dann ist fertig, dann machst du noch vielleicht ein paar Telefonate, bis zu Hause bist, aber dann ist für mich von Arbeit fertig. Klarerweise sind ein paar Wochenende zu arbeiten oder auch Abend, das ist dann kein Thema, dann wird halt gearbeitet, aber wenn Arbeit fertig ist, dann habe ich die Arbeit vom Kopf draußen, bis ich nächsten Tag in der Früh wieder ein Auto einsteige, dann wird langsam wieder eingeschalten und während Büro fahren kann man sich langsam wieder an das reindenken, aber vorher gibt es da gibt es bei mir da nichts. Und das ist auch, ist nicht angelernt, habe auch keine Berater dafür gebraucht, das ist immer so gewesen. Und das ist sicher eine große Voraussetzung, wenn man mehrere Sachen dann zu verwalten hat und halt größere Dinge, weil sonst geht es nicht.
Sie haben auch gesagt im Vorgespräch, Sie sind organisiert und ordentlich, als Organisationstalent und Ordnungstalent. Gibt es da irgendwelche Tools, die Sie benutzen, oder war das auch von Anfang an so, dass Sie das einfach so in sich gehabt haben?
Ja, ich würde jetzt nicht das Talent, würde es nicht gerade heißen, aber sagen wir, ich war schon immer organisiert und ordentlich, schon als Kind. Dann habe ich schon mit meinen Geschwistern gestritten, weil die im Zimmer Sachen rumliegen gehabt haben und die haben sie wieder aufgeräumt und die haben sie wieder rausgezogen. Das war schon immer so. Und das hilft dann einen sicherlich viel weiter, weil je mehr Sachen, dass man auf dem Tisch hat, desto besser man organisiert ist und aufgeräumt ist, desto besser kann man die auch verwalten. Wenn man da 100.000 Zettel rumliegen hat und von keinem Thema komplett abschließen kann und alles offene Sachen hat, da kann es ein kleiner, mittlerer Betrieb sein, kann durchaus gut funktionieren, aber wenn man dann größer ist, dann braucht es sicher eine straffe Organisation und eine Ordnung, um die Sachen noch zu überschauen und nicht zu vergessen und so weiter.
Würden Sie den jungen Menschen heute empfehlen zu gründen?
Klar, Problem heute ist sicherlich, dass wenige Betriebe gegründet werden. Es werden immer weniger Betriebe auf dem Markt, kleinere Betriebe werden aufgekauft von größeren Betrieben und mittlere Betriebe werden von Großbetrieben aufgekauft. Sozusagen sehe ich das eher als negativ für die Zukunft. Es gibt immer weniger Auswahl, alles mehr konzentriert, die Preise gehen hoch und so weiter und so fort. Heute sind auch weniger junge Leute da, klarerweise, macht auch viel aus. Und der Markt ist sicherlich auch schwieriger geworden. Aber ich würde mir schon wünschen, dass junge Leute mehr Schneid haben, einfach auch sich da reinzuschmeißen, Betriebe zu gründen und in die Richtung auch weiterzumachen.
Welche Tipps würden Sie so jemandem mit auf den Weg geben?
Ich denke mal, jemand muss mal was anfangen zu lernen, ein Gewerbe oder irgendwas, und muss sich da mal reindenken und reinarbeiten. Und wenn man dann den Sektor ein bisschen kennt, dann kann man auch darin Wege finden. Man kann vielleicht eine neue Nische finden, man kann Wege finden, was zu machen. Heutzutage, leider, heißen diese neuen Betriebe, wenn jemand was Neues anfängt, ist immer eine Start-up. Ich habe lange nicht verstanden, was ein Start-up ist, aber mittlerweile, glaube ich, habe ich es verstanden. Früher hat der Schreiner angefangen und ist dann langsam Schreiner geworden und heute heißt er Start-up. Start-up wird dann promoviert, gibt es dann immer die schönen Videos, die Start-up, der hat eine Idee gehabt, hat die verkauft an Großkonzerne, hat eine Menge Geld rausgemacht und das ist dann halt ein bisschen der Trend, was ich sehe heute bei den Jungen, die wollen das machen, die wollen nicht heute einen Betrieb aufbauen, jahrelang drin arbeiten, Jahr für Jahr ein bisschen mehr machen, dass dann in Zukunft, okay, kann es ein Großbetrieb sein, kann es ein Mittelbetrieb sein, ist egal, aber auch dieser Trend gefällt mir eigentlich nicht und ich finde, besser ist, jemand arbeitet Jahr für Jahr, macht kleine Schritte und bringt was auf die Reihe und macht in seinem Leben seinen eigenen Betrieb auf und nicht nur die Idee haben und dann schnell verkaufen müssen für viel Geld. Und das vereint sich dann alles unter dem Deckmantel der Startups und sehe auch nicht als positiven Trend und würde das auch nicht weiter promovieren.
Wie würden Sie denn Ihren Führungsstil beschreiben?
Ich kümmere mich sicherlich zu wenig um meine Mitarbeiter, habe auch nicht viel Zeit dafür, aber soll jetzt nicht die Ausrede sein. Ich versuche ihnen das Essentielle mitzugeben und dann werden die so mehr oder weniger ins kalte Wasser geschubst und dann müssen die mal drin schwimmen. Ich bin immer für sie da, wenn was gebraucht wird, Tür ist immer offen, das Telefon ist immer eingeschaltet, kann jeder anrufen. Bin dann, wie gesagt, immer da für Tipps oder ihnen dann zu helfen, wie man weitermachen kann. Aber ich verlange dann schon, dass jemand dann ein bisschen als Video ist und weiß, wie die Sachen dann langsam weitergehen.
Haben Sie das Unternehmersein eigentlich jemals als Last empfunden?
Ja, nein, das war für mich mehr immer eine Freude, war immer Spaß und mir ist die Rechnung auf mehr oder weniger immer aufgegangen. Haben auch einige Rückschläge gehabt in den ganzen Jahren, das ist klar, geht nicht anders, aber Last war es eigentlich nie.
Sie haben ja immer viel gearbeitet. Hatten Sie dennoch genügend Zeit für Ihre Familie?
Für das, wie es ich empfinde, ja. Und sonst müssen Sie meine Frau fragen und meine Kinder.
In einem FF-Artikel haben Sie im letzten Jahr gesagt, Sie halten nicht viel von Homeoffice. Warum?
Ich halte nicht viel von Homeoffice, wie es heute dargestellt und promoviert wird. Homeoffice ist ein Mittel, wo man einige Probleme sicher damit lösen kann. Aber es soll nicht sein, dass Homeoffice eine Regel wird, die für alle gilt. Unabhängig davon, ob einer dann gut arbeiten kann zu Hause oder schlecht arbeiten kann, unabhängig davon, was er für Voraussetzungen zu Hause hat. Deshalb, wenn heute ein Betrieb oder in der öffentlichen Verwaltung heißt, die Leute dürfen 1, 2, 3 Tage Homeoffice machen, was sollte, wie auch immer, das kann nicht funktionieren, weil man kann das nicht über den Kamm scheren und über alle Leute runterbringen. Weil jeder Betrieb hat Leute, die was auch weniger arbeiten, die was mehr abgelenkt sind, die was schon im Betrieb im Internet drin hucken und auf der Bar sein und so weiter und so fort. Die Leute, die sind logischerweise gerne im Homeoffice, weil da tun sie ja das nochmal mehr und deshalb kann man das nicht über den Kamm scheren. Wenn man Homeoffice macht, muss man genau abwägen, muss man auch den Mut haben, in der Abteilung zu sagen, okay, du darfst Homeoffice machen, du darfst nicht Homeoffice machen, weil das und das und das ist. Wenn ich bedenke, ein Vorgesetzter von mir dürfte mich sicherlich nicht in Homeoffice lassen, weil zu Hause arbeite ich schlechter, abgelenkter. Wenn ich auch Wochenende oder sowas zu machen habe, da komme ich immer im Betrieb runter. Wenn ich im Betrieb da bin, da habe ich das ganze Umfeld, ist der Betrieb, da kann ich mich konzentrieren, da bin ich mit den Gedanken drinnen. Wenn ich zu Hause bin, da steht der Eisschrank da und dann sind einmal die Kinder da und dann ist Leiter der Postbote und dann kommen andere Sachen dazu. Wenn ich effektiv arbeiten will, dann muss ich hier sein. Und draußen könnte es nicht so. Also mein Vorgesetzter müsste sagen, du darfst nicht in Homeoffice gehen.
Was sind denn Gründe, wieso jemand ins Homeoffice darf?
Gründe sind dann Entfernungen zur Arbeit. Wir haben bestimmte Spezialistenpositionen, die auch weiter weg wohnen. Die haben dann verschiedene Zeiten, kann sein ein Tag oder zwei Tage oder so. Oder wir haben auch Mitarbeiter, weibliche Mitarbeiter, die nicht ganz tag sind, die haben dann auch bei weniger Entfernungen haben die Möglichkeit, was zu machen. Jeder, was da hat, zu Hause mal ein Problem hat, kommt der Handwerker, da ist überhaupt kein Thema, kann jeder machen.
Und das wird einfach von Fall zu Fall bei Ihnen abgewogen?
Wird von Fall zu Fall abgewogen. Wenn jemand sagt, er muss sich mal konzentrieren, wir haben ein Großraumbüro hier, kann auch mal für ein Projekt verschiedene Tage zu Hause arbeiten, ist überhaupt kein Thema, aber das wird dann immer abgewogen. Was ist zu machen und es gibt keine Grundregel, dass jeder automatisch das machen kann, auch wenn er 2 Kilometer von Betrieb weg wohnt.
Womit überzeugen Sie denn Ihre Mitarbeitenden, abgesehen von diesem Entgegenkommen bei Ihnen zu arbeiten?
Wir haben auch viele, viele Sachen, was wir anbieten können. Wir haben mal ein schönes Betriebsgebäude. Man kann in einem schönen Gebäude arbeiten, modernen Gebäude. Wir haben schöne Bar intern, wo die Leute Pausen machen können, wie sie eigentlich wollen, ist nichts vorgeben, sind keine Zeiten vorgeben, wir haben flexible Arbeitszeiten. Wir haben ein internationales, interessantes Umfeld hier, es sind viele Leute, die hier ein- und ausgehen, die von der ganzen Welt kommen, ob es dann eigene Mitarbeiter sind oder Kunden. Ich sehe, dass viele Leute auch kommen, wegen der Möglichkeit, Sprachen zu praktizieren. Es sind viele junge Leute hier, haben vielleicht Durchschnittsalter, ich weiß nicht mehr genau, 35 oder sowas. Und ja, machen viel intern wird gemacht. Die Leute organisieren sich auch für bestimmte Sachen. Wir machen auch so Events, die verschiedenen halt, Skiausflug und verschiedene Sachen. Haben einen eigenen Garten draußen, wo Mitarbeiter eigenen Garten auch ein Stück haben können und dann einen allgemeinen Garten, wo man dann die Sachen rausnehmen für die Mensa und für die Bar. Und ja, ich würde sagen, wir haben schon einiges zu bieten. Da kommt es drauf an, was jemand will.
Ja, klar. Es gäbe jetzt noch ganz viel über Sie zu besprechen. Zum Beispiel, dass Sie als Sponsor im Sport so weit verbreitet tätig sind oder auch, dass Sie selbst sportlich aktiv sind und recht interessante Dinge teilweise machen, wie zum Beispiel einen Taekwondo-Kampf gegen den Kordatscher Bürgermeister Martin Fischer damals im Jahr 2011. Leider rennt uns die Zeit davon. Und ich möchte noch ganz kurz über die Zukunft mit Ihnen sprechen. Wie sieht denn Ihre Planung für die kommenden Jahre aus?
In erster Linie geht es mal so weiter, wie wir heute unterwegs sind. Wie gesagt, wir haben alle Länder, die nicht konsolidiert sind. In unserem Bereich im Holzbau gibt es viele Sachen noch zu entwickeln. Der Sektor ist sich beim Weiterentwickeln und da gibt es sicherlich auch im nächsten Jahr noch viel zu machen. Im Sicherheitsbereich, wo wir die ganzen Absturzsicherungen produzieren, gibt es auch noch viel weiterzumachen. Sagen wir, wir haben für die nächsten Jahre genug zu tun und genug in Planung, dass es auf diesen Weg ungefähr weitergeht wie gehabt.
Sie sind ja noch jung, 57. Machen Sie sich dennoch schon Gedanken über Ihre Nachfolge?
Immer nie große Gedanken gemacht. Mein Sohn ist 33, er ist schon seit 10 Jahren in der Welt rum. Zuerst mal in England, dann war er in Kanada, wenn wir die Länder aufgemacht haben. Und seit 4, 5 Jahren hat er die USA übernommen, wenn wir dort gestartet sind. Er baut heute diesen Markt auf. Durch seine Aktivität im Ausland hat er eigentlich guten Einblick in all unsere Unternehmensbereiche und ist eine gute Art und Weise, alles von Pike auf zu lernen. Und in ein paar Jahren muss er dann zurückkommen. Mal schauen, was er dazu sagt, aber so, dann kann er hier langsam seine Sachen auch übernehmen.
Also ist er der designierte Nachfolger?
Für nächste Zeit sicher ja. Ich habe dann noch 3 kleinere Jungs, die sind aber noch jünger und dann muss man mal schauen, was die machen wollen und wie die dann zusammenkommen. Aber zumindest ist mal das Grundmaterial ist mal hier.
Zum Abschluss 3 kurze Fragen mit der Bitte um ebenso kurze Antwort. Was bedeutet denn Erfolg für Sie?
Dass das, was man geplant hat, auch aufgeht. Und ja.
Was möchten Sie unbedingt noch erleben?
Unbedingt erleben, so, wenn man heute die internationale Situation sieht, wie es alle läuft, zwischen Kriegen und Nicht-Kriegen, wo man bald nicht mehr versteht, wie wer hinter was dahinter ist, würde man sagen, wäre mal Zeit, dass sich Europa zu einem neutralen Kontinent entwickelt, selbstständig wird und vielleicht der Polizist der Welt sein könnte oder bei verschiedenen Konflikten sich dazwischen stellen und schaut, die Sachen halt ein bisschen zu regeln, was heute nicht der Fall ist. Und die Voraussetzung ist dafür sicherlich mal der Untergang der NATO, dass mal Europa sich von den Fesseln von USA löst und selbstständig auf dem Markt auftreten kann.
Weihnachten ist zwar schon vorbei, aber dennoch ein Wunsch an die Südtiroler Landespolitik.
Südtiroler Landespolitik muss den Mut haben, Entscheidungen zu treffen und sich darauf zu konzentrieren, was das Volk will. Und wenn Fehlentscheidungen gemacht worden sind, muss man auch dazu stehen und muss mal mit den ganzen alten Geschichten aufräumen. Und dann kann man auch sicherlich wieder gut weitermachen.
Vielen Dank, Herr Blaas, für die Zeit heute.
Danke für Ihre Zeit und danke fürs Interview.
Vielen Dank auch an alle, die uns zugehört haben. Vielleicht hören wir uns das nächste Mal nicht nur zur 100. Folge, sondern sehen uns auch am 22. Jänner. Und in der Zwischenzeit machen Sie es gut, wenn Sie noch mehr aus Südtirols Wirtschaft und Politik lesen möchten, können Sie das machen in der druckfrischen SWZ jeden Freitag oder online unter swz.it. Machen Sie es gut!